Hallo, liebe Dr. Alina Lessenich. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir über ein wirklich spannendes Thema sprechen dürfen, was viele seit 2020 auch nicht loslässt. Herzlichen Dank erstmal für deine Zeit und ich würde dich direkt einmal vorstellen und dann steigen wir mit der ersten Frage ein.
Lieben Dank für die Einladung. Freue mich, da zu sein.
Also seit deiner Kindheit hast du selbst an verschiedenen Symptomen gelitten. Das waren unter anderem Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen. Und später kamen weitere chronische Krankheiten hinzu, zum Beispiel Magen-Darm-Probleme, Nesselfieber, Haarausfall. Und auch in deinem Fall konnten die Ärzte nicht helfen. Und du bist dann selber zu einem Medizinstudium gekommen. Du hast dich für die Veterinärmedizin entschieden, hast das in Hannover studiert, von 1993 bis 1999. Und dann vor allem im Bereich oder mit Pferden gearbeitet, ja. Und direkt im Anschluss hast du deinen Doktortitel gemacht bis zum Jahr 2002 im Bereich der Neurowissenschaften und hast dabei an einem Parkinson-Modell gearbeitet. Und bedingt durch die eigenen Gesundheitsprobleme ließ dich aber die Humanmedizin nie wirklich los. Und über die gesundheitlichen eigenen Probleme bist du immer wieder dahin zurückgekommen, bis zum Jahr 2020 es sich dann gar nicht mehr vermeiden ließ, ja. Durch dein eigenes medizinisches Studium hast du ja die Fähigkeit, wirklich wissenschaftliche Daten auszuwerten, wissenschaftliche Studien zu lesen, hier selber in der Medizin oder in der Literatur zu forschen, was du dann auch intensiv getan hast. Und dein Anliegen ist es, dieses Wissen dann auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das hast du getan. Du hast kürzlich im Sommer 2023 einen Online-Kongress veranstaltet, der sich gezielt mit dem Thema Impfausleitung befasst hat. Und da hast du mit den Sprechern ein ganzes Paket aufgemacht. Also von welche Schäden gibt es durch das Post-Vaccin-Syndrom, also Impfschäden? Was genau ist Long-Covid? Welche Symptome hat das? Wo gibt es Überschneidungen? Und du hast hier wirklich namhafte Experten interviewt, unter anderem Dr. Arne Burkhardt, der zwischenzeitlich leider verstorben ist, aber auch den amerikanischen Virologen Dr. Robert Malone, der seit den 80er Jahren an der Entwicklung der mRNA- und DNA-Impftechnologie beteiligt war. Und seit 2020 warnt er öffentlich davor, diese Technologie am Menschen anzuwenden. Und mit dieser ersten Frage würde ich gern einsteigen, weil es auch ein Thema in deinem Kongress war. Wie sicher sind denn diese Impfungen wirklich? Was weiß man offiziell? Also zum Herstellungsprozess, zu den Inhaltsstoffen. Hier hatten wir ja im Jahr 2020 eine riesige Lücke zu dem, was öffentlich kommuniziert worden ist und zu dem, was man wirklich an wissenschaftlichen Daten finden konnte. Vielleicht kannst du noch mal darstellen, was hast du denn gefunden oder auch mit den Experten gemeinsam? Ja, wie verhält es sich damit?
Ja, was man sagen muss, wir haben ja hier mit einer ganz neuen Technologie zu tun. Ja, eine normale Impfung funktioniert ja so, dass man ein abgeschwächtes oder abgetötetes, abgeschwächtes heißt attenuiertes Bakterium oder ein Virus hernimmt, das dann in den Körper injiziert und der Körper bildet dann eben Antikörper gegen das Virus oder gegen bestimmte Viruseiweiße zum Beispiel. Und wenn man dann mit diesem Virus in Kontakt kommt, dann erinnert sich der Körper, kann schnell eben große Mengen an Antikörpern bilden und das Virus dann auch unschädlich machen. Und jetzt hat man was ganz Neues gemacht. Man hat also nicht ein abgeschwächtes Virus injiziert, sondern man ist hergegangen und hat synthetisches, genetisches Material des Coronavirus, und zwar Material, welches nur für ein einziges Eiweiß, ein Hüllprotein des Coronavirus kodiert, nämlich das sogenannte Spike-Protein. Und dieses genetische Material hat man hergenommen, hat das eingepackt. Bei den mRNA-Impfstoffen ist es umhüllt von einer Hülle aus Lipid-Nanopartikeln. Und das wird dann in den Körper injiziert. Es gelangt in unsere Zellen und dann werden unsere Körperzellen dazu veranlasst, dieses Spike-Protein, dieses Virus-Protein herzustellen. Das heißt, unsere Körperzellen werden quasi zu einer zu einer Produktionsstätte, zu einer Fabrik für Viruseiweiße. Und dann erst im nächsten Schritt gelangt dieses Spike-Protein dann ins Blut. Dann fängt der Körper an, Antikörper gegen das Spike-Protein zu bilden. Und dann eben soll es auch so sein, wenn man dann mit dem Coronavirus in Kontakt kommt, dass der Körper sich erinnert, das Immunsystem sich erinnert und dann eben Antikörper bildet, sodass dann eben das Virus unschädlich gemacht werden kann. Das heißt, ein sehr komplexes Verfahren, wo man eben, ich spreche jetzt hauptsächlich mal von den mRNA-Impfstoffen, weil das, so entsteht der Eindruck, sind die, wo wir im Moment sehr viel mit zu tun haben, wo es auch sehr viele Impfnebenwirkungen gibt, also die Impfstoffe der Firmen BioNTech, Pfizer und Moderna, das sind die mRNA-Impfstoffe. Bei den anderen Impfstoffen, AstraZeneca, Johnson & Johnson, hat man ein Adenovirus genommen, also ein Affenvirus, und hat das eben genommen, um dieses genetische Material in dem Fall in Form von DNA, nicht RNA, wie bei den mRNA-Impfstoffen. Dann wird also dieses Material mit Hilfe eines Virus in unsere Zellen eingeschleust und dann eben wird auch dieses Spike-Protein produziert. Und das Problem ist eben, dieses gesamte Verfahren ist sehr komplex. Es ist vorher noch nie gelungen, ja, mit dieser Art von Verfahren einen Impfstoff herzustellen, der den Körper nicht schädigt. Und man braucht ja normalerweise sowas, das nennt sich Good Manufacturing Practice. Das heißt, wenn man einen Impfstoff herstellt oder egal, ein Medikament herstellt, dann hat man Fabriken, Produktionsstätten, die das seit Jahren und Jahrzehnten machen. Es gibt ein genaues Protokoll, wie der Herstellungsvorgang ablaufen muss. Es gibt überall Qualitätskontrollen. Und das ist natürlich bei dieser neuen Art von Impfstoff sehr, sehr schwierig, weil man jetzt ja auch noch riesengroße Mengen produzieren musste in kurzer Zeit. Es gab die Produktionsstätten überhaupt nicht, ja, die in der Lage waren, diese Art von Impfstoff herzustellen. Das heißt, man hat weltweit Fabriken hochgezogen. Man hat keine Standards, keine Qualitätsstandards, die eben dort seit Jahren etabliert sind. Wie es aussieht, auch kein geschultes Personal, welches da ja diese ganzen Herstellungsschritte mit beobachten kann und vor allen Dingen eben kontrollieren kann. Und bei dieser Art von Impfstoff ist es auch so, dass man bei den mRNA-Impfstoffen die RNA herstellt, indem man sich Bakterien zu Hilfe nimmt und Plasmide, also DNA von Bakterien, und dann eben erstmal in dieser Form das Ganze produziert. Und das muss dann hinterher, diese DNA, diese Plasmide, die müssen wieder rausgereinigt werden aus dem Impfstoff. Und das ist ein sehr komplexer Schritt, ein sehr aufwendiger, teurer Schritt. Und es scheint auch zum Beispiel so zu sein, dass diese Reinigung des Impfstoffes in manchen Fällen gar nicht so richtig funktioniert hat. Also das sind jetzt recht neue Erkenntnisse, oder gibt es seit ein paar Monaten jetzt, dass jemand hergegangen ist, der sich eben auskennt, der auch damals an der ganzen Entdeckung der DNA, also an der Aufschlüsselung der Gene mit beteiligt war, dass der hergegangen ist und hat diese Impfstoffe untersucht und hat in vielen dieser Impfstoffampullen tatsächlich DNA gefunden, die da überhaupt nicht drin sein sollte. Ja, in den mRNA-Impfstoffen erwarten wir natürlich nur die mRNA und keine DNA. Und er hat eben tatsächlich in vielen Ampullen eine solche Verunreinigung gefunden. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für das, was da eben passiert ist, dass wir über die Qualität und den Herstellungsvorgang sehr wenig wissen. Aber es scheint jetzt eben so zu sein, das sehen wir immer deutlicher, dass da viele Fehler gemacht wurden, was auch nicht verwunderlich ist bei der Kürze der Zeit, bei der Komplexität dieses Impfstoffes. Und das scheint zu vielen Problemen zu führen und auch dazu zu führen, dass zum Beispiel die Reaktionen auf bestimmte Impfstoffchargen sehr unterschiedlich sind. Das heißt, da kann man von ausgehen, wir haben gesehen, dass Menschen, die mit bestimmten Chargen geimpft wurden, dass eine Charge zu besonders vielen Nebenwirkungen führt, eine andere Charge hingegen kaum zu Nebenwirkungen führt. Und da ist auch davon auszugehen, es kommt aus einer anderen Herstellungsstätte. Es ist mit dieser einen Charge ist was passiert, da haben vielleicht die Mengen nicht gestimmt, der Reinigungsvorgang hat nicht so funktioniert und so weiter. Und deswegen haben wir so große Unterschiede in der Qualität der Impfstoffe, was natürlich nicht sein dürfte und was, wie es aussieht, eben zu sehr, sehr großen Problemen auch geführt hat.
Ja, wer war das, der da nachgeschaut hat? War das direkt Robert Malone oder was?
Nein, das war, ich glaube, Kevin McKernan heißt er. Jemand, der eben an diesem damals bei, ne, dieser Aufschlüsselung eben des DNA-Projektes dabei war und eben ein sehr guter Genetiker ist, der sich mit all diesen auch Sequenzierungen, Untersuchungen sehr gut auskennt. Robert Malone selber ist zwar der Erfinder dieser Technologie oder hält tatsächlich eben 9 Patente auf die Kerntechnologie der, ne, von mRNA-Impfstoffen. Und er hat aber kein eigenes Labor mehr. Das heißt, er ist schon lange nicht mehr als Forscher und Wissenschaftler tätig, sondern er war ja an der Schlüsselstelle. Im Prinzip verbindet er die Industrie mit Firmen, die in der Lage sind, bestimmte Sachen herzustellen. Also er ist da diese Verknüpfungsstelle, damit die Genehmigungen, also er hat mit Behörden zu tun, was ihn dann auch erstmal sehr überrascht hat, weil er eigentlich auch dachte, dass diese Behörden wirklich gut arbeiten, weil dann natürlich immer Formulare eingereicht werden müssen. Und das hat er alles gemacht, um dann eben zu sagen, okay, hier ist oder auch ein Geldgeber, hier ist eine Firma, die was herstellen kann, hat zum Beispiel, ich glaube, es war ein Anthrax-Impfstoff mit auf den Markt gebracht. Und er ist also nicht mehr im Labor tätig und hat deswegen ja auch erstmal selber sich impfen lassen. Weil er hat schon berichtet auch, dass es damals, das ist eben ja schon über 20 Jahre her, glaube ich, dass er diese Patente, oder 30 Jahre, ich glaube 1986 ungefähr, 40 Jahre fast, da hat er diese Patente angemeldet. Damals gab es sehr viele Probleme mit dieser Technologie und es hat eben nicht funktioniert, da Impfstoffe herzustellen, die sicher und effektiv sind. Und er ist jetzt wirklich davon ausgegangen, dass diese Probleme mittlerweile überwunden sind, dass man da jetzt in der Lage zu ist und hat sich also selber impfen lassen, 2-mal mit Moderna und hat selber Impfnebenwirkungen bekommen, was dann dazu geführt hat, dass er sich mit der Materie beschäftigt hat und sich eingearbeitet hat, ist aber eben nicht mehr im Labor tätig.
Okay, und vielleicht noch kurz, um diese Frage abzuschließen. Ich glaube, in den Experimenten war es ja bisher so, alle Tiere sind gestorben. Also es gab kein einziges Experiment, was sozusagen glücklich ausgegangen ist für den Probanden, also für den tierischen Probanden sozusagen. Und das, was ich da raushöre, ist, es gibt auch niemanden, der die Herstellung, diesen Herstellungsprozess wirklich kontrolliert, sondern ein Arzt geht hin, schaut für sich nach, veröffentlicht dann, was er findet, dass bestimmte Dinge noch verunreinigt sind, aber es gibt keine offizielle Stelle, die das prüft, oder?
Wie es aussieht, also es ist natürlich immer sehr schwer, ne, aus unserer Sicht das alles nachzuvollziehen. Es sollte so sein, dass es überprüft wird. Und jetzt hört man aber von unabhängigen Stellen. Also es ist natürlich so, dass die Firmen, die diese Impfstoffe produzieren, dass die dann Untersuchungen machen und auch Qualitätskontrollen und dann, ne, dies präsentieren die Ergebnisse und dann gehen unabhängige Wissenschaftler, unabhängige Labore jetzt ja her und untersuchen auch und kommen zu anderen Ergebnissen. Offizielle Stellen müssten das Ganze überprüfen. Das scheint nicht stattzufinden in der Form, wie es stattfinden sollte. Man weiß ja mittlerweile auch, dass in den Pfizer-Studien ja, wirklich auch Dinge drin sind, wo man sagt, das ist einem wissenschaftlichen, die werden einem gewissen wissenschaftlichen Standard nicht gerecht. Ja, bei Medikamenten, die so vielen Menschen verabreicht werden sollen, da muss natürlich ein wissenschaftlicher Standard eingehalten werden, auch was jetzt die Versuchsreihen angeht. Der scheint auch nicht eingehalten worden zu sein. Und da sind also viele Dinge, die einfach, wo wir noch ein Fragezeichen haben und wo es, denke ich, einfach auch wichtig ist, dass man fordert, dass unabhängige Stellen und wirklich gute, zertifizierte Labore hergehen und das Ganze überprüfen. Und das ist bislang eben nicht passiert, sondern es wird ja sogar versucht, das zu verhindern. Und da kann man sich natürlich dann auch so seine Gedanken machen, wieso das sein kann, ne? Und was du gesagt hast, ja, mit diesen Versuchsreihen, damals, da ging es gar nicht jetzt zwingend um die mRNA-Technologie, da ging es erstmal um die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Coronaviren. Und das ist eben tatsächlich um die 20 Jahre lang versucht worden. Man hat es nicht geschafft. Und ich meine, es ist mit 3 verschiedenen Versuchstieren dann durchgeführt worden, mit Frettchen, mit Katzen und mit Affen. Und es sind nicht in allen Versuchen alle Tiere verstorben. Aber da hat man eben etwas gesehen, wo viele Experten, unter anderem Professor Sucharit Bhakti, auch schon von Anfang an vorgewarnt haben, bevor die Impfstoffe überhaupt auf dem Markt waren, haben eben auf diese Versuche auch hingewiesen und gesagt, das Problem bei den Coronaviren ist, und zwar, es gibt Viren, die zu neutralisierenden Antikörpern führen. Und das ist das, was wir möchten. Das heißt, wir haben also dieses Coronavirus, diese Viruskugel und dann diese Ärmchen. Das sieht man jetzt immer auf den Abbildungen. Und diese Ärmchen, das ist eben das Spike-Protein. Und dieses Spike-Protein dockt eben nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an einen Rezeptor auf unseren Körperzellen an. Ja, und über diese Anhaftung an den Rezeptor wird dann die Aufnahme des Coronavirus in die Körperzelle vermittelt, was ja passieren muss, damit das Virus, ne, den Körper infizieren kann. Also Viren vermehren sich dann in der Körperzelle. Irgendwann geht die Zelle zugrunde, entlässt die neuen Viruskopien dann eben in die Umgebung und diese Viren wandern zur nächsten Zelle, infizieren über das Anhaften, das Andocken an den Rezeptor die nächste Zelle. Und was man möchte, ist, dass ein neutralisierender Antikörper hergestellt wird. Das heißt, ein Antikörper, der sich hier genau auf diesen Schlüssel setzt, der in unser Zellschloss passt. Und dann, damit kann natürlich das Virus nicht mehr andocken. Und dann kann das Immunsystem hergehen und das Virus dann unschädlich machen. Und das Problem bei den Coronaviren ist, was tatsächlich mit diesem Virustyp zu tun hat. Das ist auch bekannt bei Denguefieber und bei MERS-Coronaviren und SARS-Coronaviren. Das sind Viren, bei denen es in vielen Fällen nicht zur Bildung, zur Produktion von neutralisierenden Antikörpern kommt, sondern zur Produktion von bindenden Antikörpern. Das heißt, dass die nicht sich hier oben hinsetzen an den Schlüssel und dann das Virus neutralisieren, sondern die binden irgendwo an diesen Arm oder an die Viruskugel und sie verbinden dann Viren miteinander. Und dadurch kommt es zu sogenannten Immunkomplexen. Das heißt, man hat riesengroße Komplexe von Immunzellen, die dann angelockt werden, Botenstoffen, die zu Entzündungen führen, Viren, die aneinander gehaftet sind durch diese bindenden Antikörper. Und dann kommt es eben zu massiven Entzündungsreaktionen und das ist dieser sogenannte Zytokinsturm. Zytokine sind Botenstoffe, auch Entzündungsbotenstoffe. Und wenn ich also diese komplexe Immunkomplexe dann in den Atemwegen liegen habe, ja, dann kann der Körper es nicht mehr wirklich unschädlich machen, sondern er geht in eine überschießende Entzündungsreaktion. Und das ist die sogenannte Antibody-Dependent Enhancement, die antikörperabhängige Verstärkung. Ja, das heißt, wir haben einen verstärkten Krankheitsprozess mit sehr schweren Krankheitsverläufen bis hin zum Tod. Und das Ganze ist eben bedingt durch diese Art von Antikörpern, die eben ja, auf Coronaviren dann gebildet werden. Und das hat eben mit diesem Virus zu tun. Das heißt, die Frage ist, die würden eben diese ganzen Experten mit Nein beantworten, soweit ich weiß. Die Frage ist, sollte man gegen Coronaviren überhaupt impfen? Nein, das sollte man eben nicht, weil mit jeder weiteren Impfung, mit jedem weiteren Antikörper, der gebildet wird, steigt die Gefahr, dass ich bei Kontakt mit einem Coronavirus eine sehr starke, ja, Erkrankung bekomme, die eben auch tödlich verlaufen kann. Und das ist das, was wir auch sehen, ja, auch gerade bei gegen Corona geimpften Menschen, dass da eben dann eine Corona-Infektion, erstens sind sie anfälliger dafür, Corona zu bekommen, die Erkrankung zu bekommen und dann verläuft diese eben wesentlich schwerer und das ist das, was mittlerweile auch nachgewiesen ist. Also es gibt Statistiken, die zeigen, ja, dass ungeimpfte Menschen am wenigsten an Corona erkranken und am wenigsten schwer an Corona erkranken und mit jeder weiteren Impfung steigt das Risiko einer Corona-Erkrankung und steigt auch das Risiko an einer Corona-Infektion zu sterben. Also wir haben die Statistiken, ich meine, bis zur vierten Impfung, also ungeimpft, ne, erste, zweite, dritte, vierte Impfung und eindeutig die Menschen, die viermal geimpft sind, haben eben ein höheres Risiko der Erkrankung und auch eben auch eines schweren Verlaufes.
Mhm. Ui. Und jetzt hast du es schon ein wenig die nächste Frage beantwortet. Es gab ja verschiedene Symptome, die durch Long-Covid resultieren, also aus der Infektion mit dem Coronavirus. Und dann gab es Post-Vaccin-Syndrom. Und da gibt es klassische Symptome, die man der einen oder der anderen Seite zuordnen kann. Das ist ja, glaube ich, die Schwierigkeit.
Ja, es ist tatsächlich sehr schwierig, diese beiden Dinge auseinanderzuhalten. Ich persönlich würde also immer, wenn jemand ne, an Corona erkrankt oder nein, wenn jemandem gesagt wird, er habe Long-Covid, würde ich immer fragen, ob die Person geimpft ist oder nicht. So, weil wir mittlerweile ja wissen, ne, dass oft gesagt wird, es ist Long-Covid. Dabei ist es mit in vielen Fällen eine Impfnebenwirkung und hat gar nichts mit der Corona-Erkrankung zu tun, weil eben durch die Impfung, also das Post-Vaccin-Syndrom, kann eben natürlich auch Symptome auslösen, die einer, ne, die eben auch bei Long-Covid vorhanden sind. Das heißt, die Symptomatik dieser beiden Erkrankungen ist sehr, sehr ähnlich. Es scheint so zu sein, dass bei dem Post-Vaccin-Syndrom die neurologische Symptomatik stärker ausgeprägt ist. Also es ist so, dass durch die Impfung ja isoliert dieses eine Protein gebildet wird, das Spike-Protein, und das in großen Mengen. Und dadurch, dass wir es nicht mit natürlichem genetischem Material zu tun haben, sondern mit synthetischem, ist genetisch verändert worden. Das macht das Ganze haltbarer. Das heißt, es wird mehr Spike-Protein gebildet und es ist länger haltbar. Das heißt, unser Körper kann dieses synthetische Molekül lange nicht so gut abbauen wie jetzt das natürliche Virus mit dem natürlichen Spike-Protein dran. Und das heißt, dass in vielen Fällen die Symptomatik des Post-Vaccin-Syndroms schon mal in jedem Fall schwerer ist. Und es scheint aber so zu sein, dass dieses isolierte Spike-Protein auf verschiedenen Wegen eben auch ins Nervengewebe gelangen kann. Und viele von uns haben ja die Videos gesehen von Menschen, die eben nach der Corona-Impfung wirklich am ganzen Leib zittern, ne? Tremor, die massivste Bewegungsstörung haben, Muskelzuckungen haben. Und das ist meines Wissens nach bei einer Long-Covid-Erkrankung noch nicht aufgetreten oder nicht in der Schwere. Das heißt, diese neurologischen Symptome, auch diese Symptome, diese Bewegungsstörung und dieses Zittern, das ist natürlich der motorische Anteil und der sensorische, also die Empfindung. Das wären natürlich dann Dinge wie ne, Ameisenlaufen, Brennen, Hautbrennen, Zungenbrennen, all diese Empfindungsstörungen. Auch das sehen wir sehr häufig bei Post-Vaccin-Syndrom, wie es aussieht, nicht so häufig bei Long-Covid. Wenn jemand geimpft ist, kann man es kaum noch auseinanderhalten, kann kaum noch sagen, was ist, ne, was ist was. Ich persönlich würde in dem Fall eher davon ausgehen oder in jedem Fall die Impfnebenwirkung mit einbeziehen. Die Therapie wäre aber die gleiche. Von daher macht es nicht so den Unterschied. Es macht nur natürlich den Unterschied für das Bild dessen oder das Bild, was gezeichnet wird fürs offizielle Narrativ. Ja, wo dann gesagt wird, die Erkrankung ist gefährlich, man muss sich impfen lassen, weil wir eben so viele Patienten mit Long-Covid haben. Und es stellt sich die Frage, wie viele dieser Patienten haben wirklich Long-Covid und wie viele dieser Patienten haben in Wirklichkeit eine Impfnebenwirkung und ein Post-Vaccin-Syndrom. Meiner Ansicht nach ein hoher Prozentsatz dieser Patienten.
Ja, und ein klassisches Symptom war ja außerdem zum Beispiel die Herzmuskelentzündung. Das ist das, was man auch oft in den Medien gefunden hat. Wenn ich den Verdacht habe, oder tatsächlich gibt es im Bekanntenkreis jemanden, der jetzt verzweifelt versucht, einen Arzt zu finden, der ihn im Bereich des Herzens mit innovativen Methoden behandelt, ja. Und dann gibt es oft die Antworten, nein, dafür ist jetzt kein Geld da, also es gibt nicht so viele Ärzte, die dann offen dafür sind, ja, wenn man schon mal jemanden gefunden hat. Gibt es denn eine Stelle, wo sich Betroffene auch hinwenden können, wenn sie gar nicht, also wenn sie jetzt, sie stehen ja mit dieser Situation sozusagen allein da, was auch immer für Symptome, ob es mit der Lunge was zu tun hat oder mit dem Herzen oder mit den Muskeln.
Ja, also ganz, ganz schwierig. Also von offizieller Seite aus, es gibt ja, glaube ich, in Marburg oder Magdeburg diese Ambulanz, die aber eine Warteliste, ich glaube mittlerweile mindestens 6.000 Menschen auf der Warteliste haben. Das Einzige, was ich ja einfach immer sagen kann, ist, man muss dann wirklich auf die Suche gehen nach den Ärzten, die offen sind, die sich schon auch spezialisiert haben auf Long-Covid und Post-Vakzinsyndrom. Also natürlich zum Beispiel auch in den alternativen Medien stöbern, ja, weil das wird man im Mainstream nicht finden, diese Ärzte, die sich offen äußern zu Impfnebenwirkungen, sondern dann in den alternativen Medien schauen. Da sind viele Ärzte, die auch Interviews schon gegeben haben zu dem Thema und dann schauen, wo, ne, wie geht es örtlich gesehen, kann ich dorthin fahren, ist das möglich? Weil es gibt zum Beispiel, den hatte ich ja auch in dem Kongress, Dr. Pierre Corey aus den USA, Vorsitzender der FLCCC, das ist ein Intensivmediziner, der eine große ICU, also die Notfallambulanz geleitet hat an der Uni in Wisconsin und dann aber weil er die Corona-Patienten nicht behandeln durfte, sondern warten musste, bis sie eben keine Luft mehr kriegten, sie dann an die Ventilation hängen musste, da hat er gesagt, das macht er nicht mit. Er möchte früh genug therapieren, was wir heute auch wissen, was möglich ist und natürlich ein Schlüssel ist dafür, dass es gar nicht erst so schlimm wird. Und er hat dann zum Beispiel seinen Posten dort aufgegeben und hat sich spezialisiert auf Long-Covid und Post-Vakzinsyndrom. Und sieht eben nur solche Patienten und hat ja eben mit anderen Medizinern zusammen auch ein Behandlungsprotokoll geschrieben, welches weltweit Ärzten auch zur Verfügung steht, frei zum Download. Und er bietet zum Beispiel auch ja, Zoom-Calls an, ja, für Menschen, die jetzt eben ausreichend Englisch sprechen und nicht in den USA sind, dass er die gesamten Befunde aufnimmt, kann dann zum Beispiel auch sagen, welche Blutwerte er haben möchte, dann kann man zu seinem Hausarzt vor Ort gehen und dann den hoffentlich dazu kriegen, dass er diese ganze Blutuntersuchung veranlasst. Manches muss in Speziallabore, dann können die Ergebnisse dorthin geschickt werden und danach kann Dr. Corey dann eben einen Therapieplan erstellen und ja, mit bestimmten Substanzen, wie eben dem Ivermectin, da weiß ich zum Beispiel nicht ganz, ob das dann funktioniert, das von den USA aus zu verschicken. Es gibt Apotheken in New York zum Beispiel, die das dann verschreiben, weil da wissen wir, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Oder eben im deutschsprachigen Raum gibt es ein paar Adressen, die ich nennen kann. Es wird mit Sicherheit weitere geben. Und da ist wichtig, dass jeder Patient einfach selber sich informiert und nicht locker lässt, bis er den Therapeuten, die Therapeutin gefunden hat, die zu ihm passt, die sich eben auskennt mit dieser Thematik. Also in Deutschland, wir schicken auch gern die Adressen raus, aber ich sage es auch gern, es ist einmal die Terra-Klinik in Berlin, Dr. Ralf Heinrich, der eben unglaublich viele Therapieverfahren hat, die in dem Fall helfen können, bis hin zur Blutwäsche, also Ozon-Hochdosistherapie, ne, Ausleitung, Schwermetallausleitung, können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen, dass auch das wichtig ist, nicht nur jetzt das Spike-Protein abzubauen und auszuscheiden mit Hilfe von Natokinase, das reicht in vielen Fällen eben nicht aus. Er hat eben bis hin zur Blutwäsche alle möglichen Therapieverfahren und sehr viel Erfahrung. Es gibt ein weiteres Therapiezentrum mittlerweile in Aschau, die eben auch Apherese machen, die Dr. Tanja Stefan mit 2F und Dr. Christine Gramsch auf Usedom, auch sehr, sehr bewandert, was die Therapie angeht. Und das sind jetzt nur so ein paar Ärzte und es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele weitere. Und da einfach wirklich weitersuchen, nicht locker lassen, bis man halt den Arzt gefunden hat, der einem da auch weiterhelfen kann.
Ja, danke schon mal an dieser Stelle für die Hinweise. Das ist ja schon mal hilfreich. Und jetzt hast du schon erwähnt, es gibt ja, du hast dich auch in dem Kongress natürlich mit allen Möglichkeiten der Behandlung auseinandergesetzt, ja. Und dein Spezialgebiet ist zum Beispiel auch die Impfausleitung. Ich würde gerne erstmal zum Einstieg, welche übergeordneten Möglichkeiten gibt es denn zur Behandlung? Die Impfausleitung ist sicherlich ein Baustein und darauf kommen wir nochmal näher zu sprechen, aber dass wir erstmal so einen Überblick haben, welche Möglichkeiten ja, kann man für sich in Erwägung ziehen.
Also Ausleitung, da möchte ich nochmal zu sagen, damit man da wirklich auch richtig versteht, worum es geht. Also es ist jetzt bei dieser Art von Impfung, es ist die Frage, wie weit kann man diesen Impfstoff ausleiten? Es geht ein Stück weit. Aber man wird sich ja vor, also man weiß ja zum Beispiel von normalen Impfungen, dass da zum Beispiel Schwermetalle wie Quecksilber in den Körper verbracht werden oder eben auch das Leichtmetall Aluminium. Und da kann man natürlich dann mit verschiedenen Entgiftungsverfahren hergehen und das Quecksilber aus dem Körper ausleiten. Dann hätte man, ne, da eben wirklich eine echte Ausleitung. Bei dem Corona-Impfstoff, da ist natürlich die Frage, inwieweit integriert sich dieser Impfstoff in unsere DNA, in unser Erbgut. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das passiert, dass eben dann nachher natürlich, wenn diese Sequenz, die für dieses Spike-Protein kodiert, in unserer DNA sitzt, bedeutet das natürlich, dass unser Körper oder der Körper eines geimpften Menschen dauerhaft dieses Spike-Protein produzieren kann. Was dann natürlich bedeutet, ich kann das nicht wie jetzt ein Quecksilberdepot, sage ich mal, was ich im Körper habe, ausleiten. Und wenn das Depot abgebaut ist und Quecksilber ist raus, dann ist fertig. Das geht in dem Fall natürlich dann nicht, wenn der Körper laufend weiter Spike-Protein produziert, dann muss ich laufend weiter gegensteuern und eben, ne, dauerhaft zusehen, dass ich den Körper dabei unterstütze, dieses Protein abzubauen und auszuscheiden. Und das ist ein großer Faktor, natürlich dieses Spike-Protein, von dem wir heute wissen, es ist ein toxisches Protein, welches den Körper auf vielfältige Art und Weise schädigt, dieses Protein laufend auszuscheiden. Das ist der eine Punkt bei der Behandlung auch von Impfnebenwirkungen. Der andere Punkt ist aber zu schauen, welche Schäden hat dieses Spike-Protein im Körper gemacht und was sind dann eben Mechanismen, was passiert alles im Körper durch diese Impfung. Zum Beispiel eine Entzündung, eine fortlaufende, dauerhafte Entzündung im Körper, so in Richtung sogar Hyperinflation, eine übermäßige Entzündung, die im Körper dann ausgelöst wird. Es werden Antioxidantien verbraucht, ja, durch freie Radikale, den oxidativen Stress durch diese Impfung und durch das Spike-Protein. Es werden Mitochondrien geschädigt, das sind die Energiekraftwerke in unseren Zellen. Das heißt, da kommt natürlich in vielen Fällen dann auch diese starke Erschöpfung, diese Fatigue her nach der Impfung. Und es kommt zu Mikrothromben. Wir haben alle schon gehört von den Thrombosen, die nach diesen Impfungen entstehen können. Bei vielen Menschen kommt es aber eben auch zu, ja, kleinsten Thromben in den kleinsten Gefäßen, die dann nicht ein ganz akuter Vorgang sind, ein Notfall wie eben eine Hirnvenenthrombose, sondern aber dazu führen, dass der Körper eben nur noch mangelhaft mit Sauerstoff versorgt wird, ja, dass Schlacke nicht mehr richtig abtransportiert werden und dann natürlich die ganzen Folgeschäden dadurch mit Übersäuerung des Körpers und Schädigung nachher von Geweben und Organen. Das sind alles so Dinge, die passieren. Oder zum Beispiel kann es zu einer Reaktion des Immunsystems kommen in beide Richtungen. Das heißt, es kann zu einer Schwächung des Immunsystems kommen, zu einer Immunsuppression. Und wir wissen auch von vielen geimpften Menschen, dass es da zu einer Reaktivierung von latenten Viren kommt, wie zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, ne, Herpes-Zoster-Zytomegalovirus, durch diese Immunsuppression, durch die Schwächung des Immunsystems. Oder es kann zu einer Überreaktion des Immunsystems kommen in Richtung Autoimmunität, Autoimmunerkrankung. Auch das sehen wir bei vielen Menschen mit Impfnebenwirkungen. Ich habe gerade wieder mit jemandem gesprochen, die nach der Impfung ein Morbus Basedow, also eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, entwickelt hat zum Beispiel. Und es kann eben auch zu MCRS-Mastzell-Aktivierungssyndrom kommen, was viele Menschen kennen, die eine Histaminintoleranz haben. Und das hat verschiedenste Symptomatiken. Es können Durchfälle sein, es können Hautreaktionen sein, es kann Erschöpfung sein, all diese Dinge, die eben durch die aktivierten Mastzellen passieren und. Das heißt, die Therapie muss in diese Richtung gehen, dass ich natürlich all die Mechanismen der Schädigung, die durch das Spike-Protein dann eben entstehen, produziert werden, diesen ganzen Mechanismen entgegenwirke. Das heißt, dass ich die Entzündung reduziere, dass ich dafür sorge, dass Mitochondrien neu gebildet werden und die Funktion der Mitochondrien wiederhergestellt wird. Wenn es zu einer Reaktivierung eines Epstein-Barr-Virus gekommen ist, dann muss ich natürlich schauen, dass ich auch das Epstein-Barr-Virus behandle. Ich muss schauen bei Autoimmunerkrankungen, auch da, dass ich Autoimmunerkrankungen entgegenwirke, Mikrothromben auflöse durch zum Beispiel Natokinase oder andere Dinge. Auch tatsächlich Medikamente in manchen Fällen, die dann wirklich, also schulmedizinische Medikamente, die auch in manchen Fällen wirklich dann benötigt werden. Und all diese Dinge, zum Beispiel Mastzellaktivierungssyndrom, kann man auch mit Quercetin als natürlicher Substanz entgegenwirken. Aber manchmal braucht es wirklich auch Medikamente. Und deswegen ist schon auch wichtig, also ich sag mal, was in meinen ganzen Protokollen steht, das sind Dinge, wo man in der Regel nichts mit falsch machen kann und wo wir einfach wissen, durch diese, auch durch die Infektion und durch die Impfung, werden zum Beispiel ganz viel Mikronährstoffe verbraucht. Ja, wir wissen, Glutathion geht im Keller, unser Hauptentgiftungsmolekül. Ja, das wird verbraucht, was auch mit zur Erschöpfung führt bei vielen Patienten. Es kommt zu einem massiven Verbrauch an B-Vitaminen und die benötigen wir einfach, um Energie zu produzieren zum Beispiel und auch damit Nervenfunktionen wirklich, damit das Nervensystem arbeiten kann, damit Neurotransmitter gebildet werden können und so weiter. Es kommt zu oxidativem Stress, Antioxidantien werden verbraucht und all das wissen wir, das heißt, da kann man und meiner Ansicht nach sollte man in jedem Fall gegensteuern und die Mikronährstoffe wieder auffüllen, die fehlen und Sachen machen, von denen wir wissen, dass sie Entzündungen zum Beispiel entgegenwirken und zum Beispiel wie Omega-3-Fettsäuren einzunehmen, wo wir auch wissen, dass 75, 80 bis 90%, Zahlen sind unterschiedlich, aber in dem Bereich bewegt es sich, ja, ich sag mal, 3/4 mindestens der Bevölkerung hat einen Omega-3-Mangel. Und wir brauchen Omega-3, ja, um auch das Herz-Kreislauf-System zu schützen, ja, um die Durchblutung zu gewährleisten, um Entzündungen entgegenzuwirken. Das heißt, das sind Maßnahmen, Dinge, die ich sowieso eigentlich jedem empfehle, die in ein Basisprotokoll für tägliches Basisprotokoll für Mikronährstoffe gehören, die man in jedem Fall dann nach einer solchen Impfung oder nach einer solchen Infektion einnehmen sollte. B-Komplex, hochdosiert, Vitamin B12, all diese Dinge, ja, oder eben Glutathion, damit ich die Entgiftungsfunktion unterstütze, damit auch die Entgiftung des Spike-Proteins besser funktionieren kann. Und Dinge wie Kurkumin, ja, wo wir wissen, starker Entzündungshemmer und Kurkumin sorgt dafür, dass das Spike-Protein sich nicht mehr an unsere Rezeptoren binden kann und da eben Schaden anrichten kann. Also all das sind allgemeine Hinweise, die in den allermeisten Fällen wirklich sehr, sehr hilfreich sind und die ich schon mal so vorab empfehlen würde. Und dann ist natürlich so, dass eben es immer gut ist, einen Arzt oder Therapeuten zu finden, der dann nochmal ganz spezifisch schaut, ja, welche Symptomatik liegt jetzt hier vor? Weil natürlich eine Autoimmunerkrankung würde ich anders behandeln als eine Immunsuppression und eine Reaktivierung eines Epstein-Barr-Virus. Und da kommen dann eben einzelne Therapiepläne ins Spiel, wo es schon gut ist, wenn man wirklich einen erfahrenen Therapeuten an der Seite hat.
Wow, das ist sicherlich für denjenigen, der damit belastet ist, jetzt sozusagen viel, ja. Und vielleicht aber auch die Frage, was kann man denn schon im Alltag machen? Was kann, also wenn man jetzt, ich möchte zum Beispiel den Personen, die sich haben impfen lassen, sind ja überzeugt von der Entscheidung, ja. Und jetzt möchte ich nicht hingehen und ihnen sagen, ja, vielleicht produziert dein Körper da laufend das und das. Also das ist ja, macht ja ein ungutes Gefühl. Das heißt, ich bin schon ganz froh, dass Sie davon überzeugt sind, dass Ihnen das helfen kann. Aber was sind denn Maßnahmen, die man vielleicht trotzdem so in Ihren Alltag mit einschleichen lassen kann? Ja, um zu sagen, hier, schau mal, vielleicht tut dir das gut oder das. Du hast jetzt schon genannt, Omega-3-Fettsäuren, also Mikronährstoffe. Was gibt es noch?
Also wenn da jemand jetzt noch nicht offen ist, oder dann kann man wirklich ja einfach dieses Gespräch mal anstoßen, wie sehr auch natürlich chronische Erkrankungen zugenommen haben. Da muss natürlich jemand da zumindest offen für sein, einfach mal hinzuschauen, wie hat sich unser Lifestyle verändert über die Jahre und wie viele Probleme haben wir heutzutage mit chronischen Erkrankungen, die ja in den letzten Jahrzehnten wirklich durch die Decke gegangen sind. Das muss man mal ganz klar so sagen, sei es neurodegenerative Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf, Diabetes, Übergewicht, Osteoporose und, und. Das sind alles Erkrankungen, die die Naturvölker nicht kannten und bis heute nicht kennen, da wo eben noch eine natürliche Ernährung praktiziert wird, die Menschen sich viel bewegen, die Menschen einfach mit der Natur zusammen wenig Umweltgifte aufnehmen, in Gegenden, wo eben diese Zivilisation noch nicht ganz angekommen ist. Da sieht man, dass diese Menschen wesentlich gesünder sind als wir und auch sehr, sehr alt werden. Also es ist nicht so, dass man sagt, die haben keine so hohe Lebenserwartung. Ganz im Gegenteil, die haben eine wesentlich höhere Lebenserwartung als wir. Denn auch da wird uns oft erzählt, ja, das ist durch die moderne Medizin, hat sich die Lebenserwartung immer weiter erhöht. Das ist nicht der Fall. Ich habe es gerade jetzt schon einmal erzählt und es ist ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt, um den Menschen nämlich mal nahe zu bringen. Oder da, das ist vielleicht ein Punkt, wo man dann eher mal offen ist, sich das anzuhören. Weil nämlich zum Beispiel im 18. Jahrhundert, da die Menschen, die nicht gestorben sind durch jetzt Unfälle, dadurch, dass sie durch Kriege, dass sie umgebracht wurden, durch Verhungern, sondern die, die wirklich eines natürlichen Todes gestorben sind, die sind älter geworden, als wir es heute werden, und zwar um einiges älter. So, und damals hat man gesagt, die Lebenserwartung war nur 40 Jahre, ja, aber da waren natürlich die ganzen Menschen drin, die eben ja überfallen wurden, das nicht überlebt haben, die Kindbettfieber hatten, und das waren wirklich die hygienischen Verhältnisse. Und das sind alles Dinge, die wir heute wissen. Es war aber nicht die moderne Medizin, die das Leben verlängert hat, sondern im Gegenteil, und jetzt ist es sogar so, dass sich unsere Lebenserwartung gerade wieder umkehrt. Das heißt, sie verringert sich weiter und weiter und weiter. Und ne, wir werden ja heute auch noch durch die Gerätemedizin noch länger am Leben erhalten, was ja damals auch Naturvölker heute, das gibt es ja da gar nicht. Und die werden eben trotzdem älter, aber vor allen Dingen die werden 100 oder 110 oder 120 in vielen Fällen und sind bis dahin absolut gesund, leistungsfähig, klar im Kopf, bewegen sich noch, sind eingebunden ins soziale Leben, haben teilweise noch ihr gesamtes Haar, ja, gute Sicht, alle Zähne. Also es ist, wenn man sich mit dieser Thematik mal beschäftigt, wird einem sehr deutlich, wo wir stehen. Wir werden kränker, wir werden schwächer, wir haben immer weniger Energie, wir werden wesentlich erschöpfter. Und die Leistungsfähigkeit nimmt ab und viele junge Menschen nehmen schon 3, 4, 5 verschiedene Medikamente, damit sie einigermaßen überhaupt klarkommen. So. Und da ist wirklich sehr deutlich, was dazu führt, dass wir diese ganzen gesundheitlichen Probleme haben, ist einmal, dass wir uns, was die Ernährung angeht, unglaublich weit von natürlicher Ernährung entfernt haben. Und auch wenn wir denken, wir ernähren uns schon gesund, ist das in vielen Fällen absolut nicht der Fall. Und wenn man mal schaut, was uns als Lebensmittel verkauft wird, das hat mit Leben gar nichts zu tun, das sind künstliche Produkte und in vielen Fällen Gifte. Das heißt, wir haben raffiniertes Salz, raffinierte Öle, raffinierten Zucker, raffinierte Weißmehlprodukte und so weiter. Und das sind in vielen Fällen einfach Toxine, es sind einfach Gifte. Ich sage mal ein Beispiel, raffiniertes Salz, also Speisesalz, ja, das hat mit Salz nichts zu tun. Das ist Natriumchlorid, das sind noch genau zwei Bestandteile, ein wirkliches Salz, welches wir zum Leben brauchen, denn unser Körper ist ähnlich aufgebaut. Also man kann tatsächlich über Infusionen von Meersalz, gereinigt natürlich, ja, kann man Menschen am Leben erhalten. So, das hat so ähnliche Zusammensetzung wie unser Blut. Also statt Plasma kann man eben tatsächlich auch Meerwasser infundieren. Und es ist auch gemacht worden in Kriegszeiten und man hat die Soldaten so am Leben gehalten, weil es eben keine Bluttransfusionen und so möglich waren. Und das heißt, wir brauchen Meersalz, ja. Und was machen wir stattdessen? Wir machen Speisesalz, wir entziehen dem wirklich guten Meersalz, ja, 82 Elemente. Wir bleichen es, wir setzen Rieselhilfen zu, ja, additive Dinge, die dafür sorgen, dass das Salz jetzt in der Packung nicht feucht wird und nicht verklebt. Was natürlich dann heißt, unser Körper kann es gar nicht aufnehmen. Ja, und das, was aufgenommen wird, ist im wesentlichen Bestandteil irgendwie das Natrium, was außerhalb der Zelle sitzt und dort dann eben dafür sorgt, dass die Zelle dehydriert. Das heißt, ein Mensch, der Speisesalz, normales, unser heutiges Salz oder raffiniertes Salz zu sich nimmt, der kann alle möglichen Erkrankungen haben und kein Arzt kommt je auf die Idee, dass der Mensch dehydriert ist, Ja, weil er genug trinkt. Er trinkt 2 Liter am Tag oder mehr. Und dieses Wasser kann aber nicht in der Zelle ankommen, wo wir es benötigen für Stoffwechselvorgänge, ja, für also im Prinzip eine Zelle, die kein Wasser hat, da die entartet, ja, da kommt es zu Krebserkrankungen, die Schlacken, die Gifte können nicht mehr ausgeschieden werden. Und das sind zum Beispiel Dinge, das heißt, diese Art von Ernährung, all das im Prinzip müsste bei einer wirklich natürlichen Ernährung, die uns gesund erhält und kraftvoll erhält, müsste raus aus unserer Ernährung. Das heißt, ja, wirklich wieder zurückzugehen zu sehr natürlicher Ernährung ist ein ganz, ganz großer Schlüssel. Das zweite Thema ist, und wir sind unterernährt. Das heißt, wir haben in den Lebensmitteln sowieso kaum noch Mikronährstoffe drin. Auch da gibt es die Analysen, ja, dass Erdbeeren, Brokkoli, Kartoffeln enthalten lange nicht mehr die Mengen an Folsäure, B-Vitamin, Magnesium, Vitamin C, wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Teilweise enthalten sie nur noch 10, 20 oder 30%, ja, der Mengen an Vitamin C, die sie noch vor 20 Jahren enthielten. Das heißt, wir sind in einer Unterernährung. Obwohl wir Gewicht haben, haben aber die Zellen nicht das, was sie brauchen, um wirklich arbeiten zu können. Und wir haben eine Ansammlung von Toxinen, und zwar in einer solchen Menge, was der Körper einfach nicht mehr schafft. Das heißt, die Entgiftungsorgane sind völlig überlastet. Irgendwann fangen sie an, die Gifte einfach nur noch einzulagern. Das heißt, die Leber lagert alles nur noch ab, kann es aber nicht mehr wirklich entgiften und es kann nicht mehr aus dem Körper herausgelangen. Und diese Toxine, die sorgen ja, den allermeisten, also für im Prinzip alle chronischen Erkrankungen, sagen sehr viele Entgiftungsexperten, sind die Ursache von einer Mangelernährung und, ne, nicht ausreichenden Mikronährstoffen natürlich durch die falsche Ernährung. Und oft müssen wir Mikronährstoffe noch zusätzlich einnehmen, weil es mit der Ernährung, selbst mit der ganz natürlichen Ernährung, nicht mehr ausreicht. Und die Ansammlung von Toxinen, all das führt zu Schädigung von Zellmembranen, von Zellorganellen, von unserer DNA. Und es kommt zu oxidativem Stress, freien Radikalen, die eben Zellen und Organe zerstören. Und irgendwann, und dann kommt noch die Impfung dazu. Ja, und dann ist wirklich, das Fass ist schon so voll und diese Impfung ist dann der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und was kann man jetzt also machen, um auch wirklich den Impfnebenwirkungen oder einer Long-Covid-Erkrankung, wir haben nach vielen Infektionen übrigens, ne, Fatigue und diese Dinge, um dem entgegenzuwirken, das Fass leeren. Das heißt, wirklichen Lifestyle-Change. Natürliche Ernährung, natürlich auch Bewegung, Sonnenlicht, ausreichend gefiltertes, reines Wasser trinken, Mikronährstoffe zu sich nehmen und entgiften, entgiften, entgiften. Und das ist auch, habe ich auch aus dem Kongress gelernt, der Schlüssel, um viele der Post-Vakzin-Syndrom-Patienten und Long-Covid-Patienten wirklich wieder Richtung Gesundheit zu bringen, ist der Schlüssel. Es ist nicht nur jetzt was gegen Entzündung zu unternehmen und das Spike-Protein abzubauen, oder eben natürlich in manchen massiven Fällen auch eine Blutwäsche durchzuführen. Danach müssen die Schwermetalle ausgeleitet werden, die Ernährung umgestellt werden und es muss die Bereitschaft da sein, beim Patienten wirklich den ganzen Lifestyle zu ändern und dauerhaft zu entgiften, sich dauerhaft gut zu ernähren, sich dauerhaft zu bewegen. Und dann kann der Körper auch wieder selber regulieren, weil er kann wirklich auch Gesundheit wiederherstellen. Unser Körper ist dazu in der Lage, aber nicht ein Körper, der unterernährt ist und voll sitzt mit Gift.
Ja, gut. Und was wäre denn eine der wichtigsten, also wir sind schon fast am Ende, deswegen, aber ich möchte die Frage unbedingt noch stellen. Was wäre denn die wichtigste Voraussetzung zur Ausleitung? Nein, zur Entgiftung. Weil ich habe schon mal gelesen, wenn die Leber nicht richtig arbeitet, dann können wir ausleiten, aber dann läuft der Körper doch Gefahr, dass es sich noch mehr ansammelt, was er vielleicht vorher irgendwie handeln konnte. Gibt es einen wichtigen Schritt, den wir vorab auf jeden Fall tun sollten?
Also sag mal, Entgiftung ist ein Riesenthema und wird auch in vielen Fällen noch nicht ganz verstanden. Und ich weiß, dass es natürlich viele Menschen überfordern kann. Es ist eine Riesenmenge an Wissen, die man benötigt. Und es ist eben auch, ne, wirklich wird bei mir das nächste große Thema, das Ganze zu vereinfachen und runterzubrechen, sodass die Menschen die Hilfestellung haben, was muss ich jetzt alles beachten? Und tatsächlich ist es so, dass man sich eine tägliche Entgiftungspraxis zulegen sollte mit verschiedenen Substanzen, Und das aber, wenn die, was du gerade eben richtig gesagt hast, wenn das Mikrobiom des Darmes, also die guten Mikroorganismen, die wir im und am Körper haben und im Darm sind ja, also es sind ne, Bakterien, Viren, Einzeller und Pilze auch. Und im Darm haben wir natürlich sehr viel Bakterienspezies, über 1000 verschiedene. Und ohne diese können wir nicht überleben. Wenn das natürlich gekippt ist, ja, wenn wir ein Mikrobiom haben, welches geschädigt ist, kommen wir nicht weiter, egal was wir machen. Ja, wir kommen auch nicht weiter, wenn die Leber so überlastet ist, dass sie einfach nicht mehr entgiften kann und dann eben ja, die Gifte im Körper wirklich Zellen schädigen können. Das heißt, es gehört schon dazu, dass man auch mal irgendwann die Entgiftungsorgane entgiftet in der richtigen Reihenfolge. Und da gibt es verschiedene Protokolle. Und da muss jeder natürlich für sich schauen, sich informieren. Am besten ist es, das begleitet natürlich zu machen. Ne, mit wem ist er in Resonanz? Und dann wirklich schauen, diese Entgiftungsprotokolle durchzuführen. Also ich empfehle immer eine Entgiftung der Entgiftungsorgane, die über 6 Wochen geht. 2 Wochen den Magen-Darm-Trakt, 2 Wochen die Leber, 2 Wochen die Nieren in der Reihenfolge. Denn wenn ich erst natürlich jetzt ja die Leber entgifte, aber den Darm nicht und im Darm habe ich eben weiter, also diese Gifte gehen ja über den Darm dann als erstes zur Leber. Ja, dann nutzt es nichts, wenn ich die Leber gereinigt habe, wenn der Darm nicht in Ordnung ist. So, und genauso, ne, wenn ich die Nierenreinigung jetzt mache, ja, aber die Leber kann nicht mehr wirklich arbeiten, wird wieder so viel Gift in den Nieren anfluten, dass natürlich die Glomeruli, da wo filtriert wird, sofort wieder verstopft sind. So, und es ist so, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich möchte die Gifte, also es sind mal drei große, meiner Ansicht nach drei große, ganz wichtige Schritte, Giftaufnahme minimieren, wo ich nur kann. Das heißt, ne, viele Gifte nehmen wir auf. Manches können wir nicht verhindern. Vieles ist in der Luft, ja. Wir werden Dingen ausgesetzt, die wir nicht umgehen können, in vielen Häusern, ne, natürlich in Wandfarben, in Teppichen, wo es geht, natürlich natürliche Dinge anschaffen, klar. Aber minimieren kann ich vor allen Dingen bei Lebensmitteln, bei Haut- und Pflegeprodukten und so weiter. Also da wirklich schauen, biologisch essen, ne? Natürlich nichts aus der Dose, nichts mit Konservierungsmitteln, den ganzen E's, Farben, ne? Lebensmittelfarben und so weiter. Und der zweite große Schritt ist dann, täglich zu entgiften, zum Beispiel über ein Zeolith in Pulverform, welches im Darm verbleibt und welches das, was dann noch über die Nahrung aufgenommen wird, direkt bindet und wieder ausscheidet, sodass es gar nicht erst in den Körper gelangt und auch im Körper eine gute entgiftende Wirkung hat. Oder mal Kuren mit Chlorella und Spirulina, die eben, oder auch eben Koriander, die dann wirklich zum Beispiel Quecksilber, was in Geweben abgelagert ist, da dort wieder rausholt. Und das ist der zweite Schritt, also täglich was zu machen, um zu entgiften, einfach wie Zähne putzen, Daily Detox mit aufnehmen in den täglichen Ablauf und eben ne, Substanzen, die Gifte, die irgendwo im Körper abgelagert sind, wieder ausleiten. Und der dritte Schritt ist dann eben mal wirklich die Entgiftungsorgane so wieder zu reinigen, dass sie wieder optimal funktionieren, was dann bedeuten würde, ne, das Mikrobiom des Magen-Darm-Traktes wieder aufzubauen. Da haben ja sehr viele Menschen ein Problem mit Leaky Gut, mit diesem ne, durchlässigen Sickerdarm zum Beispiel und so weiter. Und mit einem gekippten Mikrobiom die Leber mal so zu reinigen oder auch die Niere. Und das wird dann über andere Dinge gemacht, weil ich dann wirklich zum Beispiel bei den Nierenentgiftungen hergehe und mal über Dinge wie Gotu-Kola oder Ginkgo, ne, alles, die Gefäße auch in der Niere weitstelle, sodass das, was dort festhängt an Gift, wirklich mal filtriert wird und rausgespült wird. Und dann natürlich die entsprechenden Säfte dazu, viel trinken, Eiweiß weglassen während der Nierenentgiftung, weil Eiweiß belastet die Nieren, damit die Nieren wirklich mal durchatmen können, damit die Nieren mal atmen können und gereinigt werden. Das sind so die drei großen Dinge. Gifte minimieren, tägliche Entgiftung mit Substanzen, die Gifte direkt abfangen, aber vor allen Dingen abgelagerte Gifte aus verschiedensten Organen ausleiten. Und das Dritte, irgendwann halt auch mal sich die Reinigung, die Entgiftung der Entgiftungsorgane vornehmen.
Und kein Eiweiß aufnehmen, in Bezug auf tierische Eiweiße oder welche?
Ja, du hast ja immer Eiweiß, also wenn du pflanzliche Kost isst, ne? Also es geht schon darum, du kannst nicht ganz ohne Eiweiß und sollte man auch nicht. Aber ne, natürlich dann die Menschen, die eben sehr viel Fleisch zum Beispiel essen und auch Milchprodukte, die werden wirklich in den 14 Tagen der Nierenentgiftung mal komplett weggelassen. Ja, da macht man sich dann wirklich Säfte mit rote Beete und Ingwer und all diesen Dingen und isst ganz leichte pflanzliche Kost dann in der Zeit, auch zum Beispiel viel Ballaststoffe, ja, damit auch über den Darm gar nichts angeschwemmt wird. Und die Leber entgiftet ja auch in den Darm hinein. Also zum Beispiel ist auch ganz wichtig, dass wir Ballaststoffe zu uns nehmen, damit das, was über die Galle dann entgiftet wird, ne, mit den Ballaststoffen aus dem Körper heraus transportiert wird und nicht wieder aufgenommen wird und wieder zur Leber wandert. Ne, all diese Dinge, dass man dann wirklich High Fiber, also massiv Ballaststoffe zu sich nimmt in der Zeit, damit an den Nieren zum Beispiel erstmal gar nichts ankommt, sondern dass die wirklich sich mal darauf konzentrieren können, die Gifte, die da festhängen, die mal rauszuspülen.
Ja, okay. Wow, wir haben jetzt, also es war jetzt fast eine Punktlandung, Alina. Wir haben, also es ist ein riesenkomplexes Thema. Ich glaube, das hat jeder verstanden, der jetzt in dieser Stunde dir zuhören konnte. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, einen runden Überblick zu geben. Ja, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dein Wissen, was du preisgibst. Und vielleicht gibt es noch etwas, was du mit auf den Weg geben möchtest. Das Schlusswort sozusagen.
Ja, das Schlusswort ist einfach, dass wir wirklich, also man kann was machen bei Impfnebenwirkungen und auch bei Long-Covid. Also bitte, mir ist ganz wichtig, dass wenn man das jetzt alles hört, ja, wie du sagst, es ist eine Riesenmenge an Info, es ist sehr komplex. Und wenn man hört, wie massiv die Giftbelastung ist und wie viel chronische Krankheiten wir haben, dann kann man schon mal verzweifeln. Und da möchte ich wirklich ganz deutlich sagen, das ist absolut nicht nötig. Wir wissen heute, wie wir ganz viele dieser Erkrankungen sind tatsächlich reversibel. Und wenn man einmal anfängt, sich zu beschäftigen und man kann es wirklich langsam Schritt für Schritt machen und man fühlt sich besser und besser und besser, dann sieht man und dann fängt es an, auch Freude zu machen. Das ist wirklich dann einfach. Und ne, zu Beginn vielleicht erstmal viel Info, aber wenn man das einfach in kleinen Häppchen macht, dann wird man sehen, wie viel besser man sich fühlt, nicht nur körperlich, sondern man fängt auch an, emotional, mental zu entgiften. Es öffnen sich oft spirituelle Ebenen, wenn ich mal den Körper entgifte, wieder zu natürlicher Ernährung zurückfinde. Und all das ist eben möglich, dass wir wieder in unsere Kraft kommen, wieder Energie haben, wieder Freude haben und wieder gesund werden. Und dieses Gefühl der Freude, das möchte ich so gerne weitergeben, einfach zu sagen, bitte habt Hoffnung, dass auch ihr euch wieder wirklich gut fühlen könnt und dann einfach natürlich auch ein ganz anderes Leben führen könnt, weil wenn man die Energie hat und die Freude und dann kann man natürlich ganz, ganz andere Dinge auch erleben.
Ja, das stimmt. Ich danke dir sehr, Alina, und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen.
Super gern, ich danke dir.